Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott.
Neulich saß ich in einem Vortrag von jemandem, der sich als Christ bekannte und dessen Anliegen es war, über die deutsche Gesellschaft zu sprechen. Vor dem Hintergrund, dass Deutschland ja mal ein christlich geprägtes Land gewesen sei. Ich fand das spannend, denn bei dem, der diesen Vortrag hielt, handelte es sich um einen aus Syrien Eingewanderten, der vielleicht seit 10 oder 15 Jahren in Deutschland lebte. Spannend fand ich das vor allem deshalb, weil ich jemandem zuhören konnte, der von ganz woanders herkommt, wie er Deutschland empfindet. Aber je länger ich ihm zuhörte, desto mehr bildete sich eine kognitive Dissonanz in meinem Hirn. Dass ich diesen Fachbegriff fließend aussprechen kann, verdanke ich dem Kabarettisten Franz Markus Barwasser, der seine Bühnenfigur Erwin Pelzig mit Kortsacko, Herrenhandtasche und Karohemd berühmt gemacht hat. Seine Definition von kognitiver Dissonanz war seinerzeit, dass, wenn ein Automotortest hervorbringen würde, dass eine ganz bestimmte Automarke das beste Auto herstellen würde, sich aber herausstellen würde, dass dieser Test vom ADAC durchgeführt worden wäre, zwei Behauptungen in einem Atemzug aufgestellt werden würden, von der die eine die andere im Grunde ausschließen tut. Aus Erwin Pelzigs Mund war das damals die Behauptung, es gäbe einen objektiven, unabhängigen Autotest, herausgebracht vom ADAC. Und aus dem Mund meines christlich-syrischen Vortragenden war das nun das Bekenntnis, wie toll es sei, dass dieses Land den Christen im Land die Freiheit gäbe, ihren Glauben zu bekennen und ihren Glauben frei auszuleben. Und zugleich, dass alle Christen in Deutschland gegen den liberalen Sittenverfall in Deutschland aufstehen müssten. Ich weiß nicht, ob dir in dieser Formulierung das Wort liberal aufgefallen ist. Es ist jedenfalls auch ein Fremdwort und meint freiheitlich, also Freiheit. Wie kann ich also in einem Augenblick über die Freiheit, mein Christsein bekennen und ausleben zu können, froh sein? Und soll ich im selben Augenblick den Staat dafür anprangern, dass er ein freiheitlicher Staat ist? Mein Kopf arbeitet sich noch immer an dieser kognitiven Dissonanz ab. Ich habe eine These, was diesen gebürtigen Syrer möglicherweise antreibt. Vielleicht kennt er aus seinem Herkunftsland sowas wie Staatsreligion. Dass also von Staatsseite entweder eine bestimmte Glaubensrichtung bevorzugt wird oder gar in einem solchen Staat alle anderen Glaubensrichtungen, die der Staatsreligion nicht entsprechen, ausgeschlossen werden. Vielleicht hat er Deutschland als angeblich christliches Land kennengelernt oder gehört, dass Deutschland sehr, sehr stark christlich geprägt ist. Das Deutschland aber, das ich seit nun 47 Jahren kenne, ist ein weltanschaulich neutraler Staat, zumindest so gut das irgend geht, und steht für ein freiheitliches Leben ein, unter anderem auch, was Glaubensfragen angeht. Gerade deshalb ist Deutschland ein liberaler Staat. Hätte ich das gerne anders? Nein, letztlich nicht. Ich werbe für ein solches freiheitliches Land. Und damit stehe ich auch ein für die freie Religionsausübung aller anderen Glaubensrichtungen in Deutschland. Nur dann, so denke ich, kann ich als Christ die Unterdrückung von Christen in anderen Ländern kritisieren. Das kann ich eben nur dann authentisch tun, wenn ich die Versammlung anderer Glaubensrichtungen in meinem eigenen Land auch unterstütze. Was sich Gott wünscht, könnte man ja auch noch fragen. Ob, wenn es nur den einen einzigen Gott gibt, wie ihn die Bibel bezeugt, er nicht wollen würde, dass alle anderen Glaubensrichtungen, die nicht der Bibel entsprechen, aus dem Land geschmissen würden? Nein, das glaube ich nicht. Und dafür möchte ich eine zweite Story auf die Bühne bitten. Sie steht im 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Eines Tages wird Jesus von einem jungen Mann angesprochen. Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Daraufhin antwortet ihm Jesus: Nun, du kennst doch die Gebote. Du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst deine Eltern ehren und so weiter. Diese Gebote und alle anderen sollst du immer halten. Daraufhin reagiert der junge Mann verblüffend. Das habe ich alles gemacht, sagt er. Ja dann, fährt Jesus fort, dann habe ich noch eine weitere Aufgabe für dich. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Was jetzt folgt, ist eine super ehrliche Reaktion dieses jungen Mannes. Er nimmt diese Aufforderung bitter ernst, prüft sich in Sekundenbruchteilen innerlich selbst und schleicht traurig von dann. Vermutlich, weil er sich selbst geprüft hat. Und dabei innerlich vermutlich eine große Schwierigkeit mit der Anweisung von Jesus bei sich festgestellt hat. Frei nach dem Motto, vermutlich hat er ja recht. Aber das fällt mir verdammt schwer. Weiter geht diese Geschichte im Grunde dann nicht mehr. Wir erfahren schlichtweg nicht, wie es mit diesem jungen Mann weitergegangen ist, aber Jesus lässt ihn davongehen. So ist Gott. Er will unser Gott sein. Er stellt auch Ansprüche, aber ob wir ihm folgen wollen, ist uns in Freiheit überlassen worden. Wäre das nicht so, könnten wir nicht sagen, Gott ist die Liebe. Weil das aber sozusagen die Grundbotschaft des christlichen Glaubens überhaupt ist, dass Gottes Wesen die Liebe ist, ist Freiheit als nächster Wert Gottes quasi mitgebucht. Nur mal noch ein weiteres Beispiel, ebenfalls aus der Bibel. Abraham erhält ein geradezu unglaubliches Versprechen von Gott. Er würde noch erleben, dass er mit seiner Frau zusammen, obwohl beide schon sehr alt waren, noch ein Nachkommen zeugen würden. Abraham hätte dieser Verheißung vertrauen können, aber zugleich erhält er die Freiheit, ihr auch zu misstrauen. Schließlich hilft Abraham Gott ein bisschen nach, vermutlich weil es ihm ein bisschen zu lange dauert. Oder weil er nicht ganz sicher ist, ob Gottes Wille dadurch erst umgesetzt wird, wenn er mittrickst. Er schnappt sich die deutlich jüngere Sklavin Hagar, steigt mit ihr ins Bett und zeugt mit ihr einen Sohn. Später stellt sich dann heraus, dass das eben nicht das war, was Gott versprochen hatte. Und dennoch hatte Abraham die Freiheit, Gott in dieser Form zu misstrauen. Dass die Freiheit eine fundamentale Begleiterscheinung von Gottes guter Message für unser Leben ist, ist das, was ich selbst so wahnsinnig attraktiv, überzeugend und gewinnend empfinde. Das ist auch der Grund, warum ich noch immer davon überzeugt bin, dass Mission etwas Gutes und Richtiges und Wichtiges ist, weil ich sie immer freiheitlich verstehe. Solltest du, der du mir bei Scott und Gott zuhörst, Christ sein, dann vergiss nie, dass es sozusagen mit zu deiner staatsbürgerlichen Pflicht im Reich Gottes gehört, die Freiheit eines anderen stets zu respektieren oder gar zu verteidigen. Solltest du, der du mir zuhörst, kein Christ sein, dann hast du natürlich auch heute wieder das gute Recht, im Zweifelsfall Bibletunes für immer abzuschalten. Von dann zu gehen, wie das auch der junge Mann damals bei Jesus tat. Dessen Voraussetzungen allerdings, das ewige Leben zu erreichen, sollten sich nur wenig später drastisch ändern. Die Kondition, die ihm Jesus erst noch benannte, war ja, sein Reichtum aufzugeben und mit den Armen zu teilen. Aber als Jesus kurze Zeit später festgenommen, gefoltert und schließlich ermordet wurde, da hatte sein Tod eine Wirkung, eine Bedeutung. Es kam nicht nur ein letztlich unbedeutender Wanderprediger ums Leben, über den man später behauptete, er sei von den Toten wieder auferstanden, sondern es gab sich in Liebe und in Aufgabe der eigenen Freiheit, dem Kreuz zu entkommen, Gott selbst vorübergehend auf. Um 3 Tage später von den Toten wieder aufzuerstehen. Damit moralische Vorschriften, wie du dich beispielsweise als Reicher gegenüber Armen zu verhalten hast, dir nicht in aller Ewigkeit das Genick brechen. Wenn Gott möglicherweise beim jungen Mann oder auch bei mir selbst feststellt, da hätte noch mehr gehen können. Und auch hier zeigt sich Gott als Fan von Freiheit. Der Tod von Jesus macht Menschen frei von Sünde, von Übertretungen des Gebotes Gottes. Frei sollen sie sein, als freie Bürger der Ewigkeit durch das Gericht Gottes durchkommen. Weil Gott auf sein Recht der Verurteilung verzichtet, weil ein einziger tatsächlich auf seine Freiheit verzichtete. Und das war Jesus. Wann immer du also und in welcher Art auch immer du auf Jesus triffst, du brauchst nicht mehr traurig abzutreten. Du kannst das Leben, das nach dem Tod weitergehen soll, als Zielpunkt und als Geschenk deines Lebens annehmen oder es natürlich auch lassen. Denn diese Freiheit lässt dir Gott.